Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Dominik Wachter.
Ja, hallo, ich bin Dominik Wachter aus Prien am Chiemsee. Ich bin Koch aus Leidenschaft und bin gebürtiger Priener, Chiemgauer. Bin aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe gelernt in Prien und übernehme jetzt den Laden, das Restaurant Kochschule Mühlberger in Prien, wo ich 9 Jahre drin gearbeitet habe und im Sternrestaurant von meinem Chef gelernt habe.
Herzlich willkommen, Dominik. Die wichtigste Frage für mich ist ja immer, wie kommt man dazu, das zu machen, was man macht? Also wann hattest du als Jugendlicher diesen Gedanken, ich will Koch werden? Und warum auch?
Ja, gute Frage. Nein, ich habe eigentlich schon von klein auf gerne gekocht. Man muss dazu sagen, mein Vater ist auch Koch, da ist das naheliegend. Aber ich hatte schon meinen kleinen Puppenherd, meinen Esbit-Kocher, wo ich schon selber gekocht habe und meine ersten Versuche gemacht habe. Dann hat sich das alles wieder ein bisschen verloren und ich bin so künstlerisch angehaucht. Und dann war ich eher im Grafikdesign-Bereich und dann habe ich gesagt, nein, das ist mir zu technisch alles, ich will doch Koch werden. Und dann war das ja nach der Schule ziemlich klar, dass ich den gleichen Weg wie mein Vater einschlagen möchte, sozusagen, ja, genau.
Und was hat der für eine Küche gekocht?
Mein Vater? Ja, der war der erste Lehrling von meinem Lehrchef und ich der letzte. Ganz gute Geschichte, ja, genau. Auch bei Mühlberger in Prien am Chiemsee. Mein Vater hat noch im Le Petit gelernt. So hieß der Laden früher und ich dann im Restaurant Mühlberger und war der letzte Lehrling, der jetzt sozusagen alles weiterführt vom Herrn Mühlberger. Sozusagen.
Also hat dein Vater auch schon im Fine-Dining-Bereich
gelernt. Hat dann die Wege verlassen, ja. Aber hat auch von der Pike auf die französische Küche vom Herrn Mühlberger, der beim Witzigmann gearbeitet hat im Oberschien, also so die von der Pike auf französisches Fine-Dining, ja.
Wie ist das denn, wenn man bei einem Sternekoch eine Ausbildung macht?
Ja, hart. Hart. Viele Stunden, viel Arbeit. Es ist einfach, man lernt akkurates Arbeiten, sauberes Arbeiten. Und ja, in gewisser Weise auch, wenn man da aus Lehrling frisch kommt, so ein bisschen Demut von manchen Produkten, das erste Mal einen Albertrüffel in der Hand zu halten, zu riechen, zu sehen. Vielleicht darf man auch mal schmecken sogar. Und dann, ja, diese teuren Produkte, was man vielleicht in der anderen Küche nicht hat, das ist schon... Das hat mich beeindruckt und ja, es ist halt einfach ja eine harte Schule. Ja. Die Lehre in der Sternegastronomie ist ein harter Gang. Ja.
Weil es um Exaktheit geht.
Ja.
Bei der Größe von Dingen, bei der Temperatur und so. Und denkt man sich dann nicht manchmal, oh ey, wäre ich jetzt hier in die Schnitzelwirtschaft gegenübergegangen, hätte ich das alles nicht?
Ja, genau diese kleinen, die Feinheiten, diese Produktqualität, diese Abwechslung, die Kreativität von dem Ganzen und auf den Punkt zu kochen, ästhetisch zu kochen, ja, es ist ja eine Verbindung zwischen Kunst und Handwerk, das bringt einen ja auch weiter. Ich konnte mir von Anfang, und kann es mir jetzt immer noch nicht vorstellen, eine bleibende Karte zu haben, beispielsweise ein Schnitzel, was ich immer auf der Karte habe und was ich immer kochen muss, da koche ich mich ab, da verliere ich meinen Hunger am Kochen, so meine Neugier, die Leidenschaft.
Also muss man, ich sag jetzt mal dazu, heute als Koch neugierig sein oder neugierig bleiben?
Am besten ja. Man kommt halt einfach persönlich weiter. Man hat keine andere Wahl, wenn man jetzt in der Brigade, in der Sterneküche arbeitet, da muss man funktionieren. Das ist ein Uhrwerk, da ist jeder Handgriff getaktet, wenn es da zum Service geht. Da dürfen keine Fehler passieren. Aber wenn man selbst diese Neugier hat, dann fällt einem halt alles auch leichter. Und wenn man Spaß hat und Freude dran hat, dann funktioniert man ja viel besser, wie wenn man es nur muss.
Ja, kommen wir gleich nochmal dazu im Zusammenhang mit deinem neuen Restaurant. Aber der Koch und Geschmacksforscher Heiko Antoniewicz. Mhm. Der hat in einem anderen Podcast so sinngemäß gesagt, dass die Ausbildung des Kochs eigentlich an eine Hochschule gehört, weil die Voraussetzungen so unterschiedlich sind. Also eben einmal die Ausbildung im Schnitzelwirt und auf der anderen Seite die Ausbildung im Fine-Dining-Bereich. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist absolut richtig. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Weg man dann einschlägt. Ich finde es eher im Allgemeinen schwierig, dass man ohne große Ausbildung ein Restaurant eröffnen darf. Das ist eher der Punkt, wo ich sage, was schwierig ist. Woher soll man als Ungelernter sich so gut mit den Lebensmitteln auskennen? Woher weiß ich, wann eine Auster verdorben ist? Woher weiß ich, wie lange kann ich mein Fleisch lagern? Die ganzen Hygienemaßnahmen, was mit einem Gesundheitszeugnis nicht geregelt ist, finde ich, ja. Und das finde ich das Schwierige, ja. Dass man einfach so leicht einen Beruf oder eine Berufssparte hier ein Restaurant eröffnen kann, ohne so wenig Hintergrundwissen zu haben.
Und wenn man dann noch Pech hat, kommt Frank Rosin und muss einen retten.
Genau. Und jetzt kommt ja auch noch die nächste Verantwortung, ein bisschen mit Ressourcen schauen und ja, man hat ja auch ein bisschen Verantwortung inzwischen, oder in meinen Augen habe ich eine Verantwortung als Koch. Man muss nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, wie man es mal konnte. Man muss schon ein bisschen schauen, dass man ja die Arten schützt und auch vielleicht ein bisschen Umdenken hat. Und das gehört ja alles dazu. Und drum finde ich das, dass man einfach so ein Restaurant öffnen kann mit einer Konzession und einem Gesundheitszeugnis, finde ich schon schwierig. Ja, schwierig finde ich das.
Des Kochs vielleicht noch mehr ins richtige Licht rücken.
Ja. Ist eh schon besser geworden, finde ich. Koch hat einen deutlich höheren Stellenwert bekommen, auch wahrscheinlich durch viele TV-Auftritte von Kollegen. Hat da ein bisschen ja gut getan, auch für die Sparte. Aber natürlich gibt's halt so viel, ja, das ist so eine große Branche und da ist es schon richtig, dass es einfach von der Bratwurst bis zum 20-Gänge-Menü ist einfach ein himmelweiter Unterschied, ja.
Und du hast dich dazu entschieden, dich selbstständig zu machen.
Richtig.
Was war da die Motivation? Das kann ja auch durchaus sehr in gewisser Weise entspannt sein, sich eben nicht diese Gedanken machen zu müssen, sondern einfach nur, ich gehe hin, funktioniere oder gehe ich nach Hause und habe Freizeit.
Absolut, ja. Nee, bei mir war das so eine Entwicklung, um ehrlich zu sein. Ich habe in den letzten Jahren von meinem ehemaligen Chef sehr viel Freiheiten in der Küche gehabt oder die absolute Freiheit, mit besten Produkten zu arbeiten. Voraussetzung war, es schmeckt den Gästen und das ist ja auch immer mein Ziel. Und so hat sich das entwickelt. Mein Chef ist dann, wir hatten viele, viele Jahre immer das Gespräch, willst du das nicht weiterführen, machst du es? Da habe ich immer gesagt, nee, das ist nicht meine Location. Ich will, wenn mal ein Restaurant, aber nicht hier die Kochschule und hier mit dieser offenen Bar. Und das ist schwierig. Und irgendwie hat sich dann immer so weiterentwickelt. Und jetzt ist der Mühlberg in Rente gegangen. Und dann kam halt diese Chance. Und ich will hier bleiben in Brienne. Ich finde das ein super Schritt, ein kleines Restaurant zu eröffnen oder selbstständig zu machen, in dem man sich schon mal gut auskennt. Das ist schon mal, ja, da tut man sich schon mal leichter. Und da ich die Küche schon immer gemacht habe, ist schon mal ein Punkt weg. Klar kommt viel Neues dazu. Ja, aber wenn mein Chef oder der Herr Mühlberger noch ein paar Jahre gemacht hätte, wäre es vielleicht auch so noch ein bisschen weiter gegangen. Aber es musste jetzt auch was passieren bei mir. Ich bin hungrig, ich will weiter, ich will den nächsten Schritt machen, unbedingt.
Und in Brienne deswegen, weil du die Umgebung kennst und das schon auch eine gewisse Sicherheit gibt bei all dem Unsicheren. Also meine Überlegung war eben, wieso nicht in Rosenheim? Rosenheim ist größer, hat wahrscheinlich ein größeres Einzugsgebiet. Wäre das nicht eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen?
Ja, wie gesagt, das ist geboren aus der Location auch raus hier. Und ja, ich bin Priener, ich mag Priener, ich komme von hier. Ich bin ja auch nicht auf der großen Wanderschaft gewesen als Koch. Ich war hier, ich habe gelernt auf der anderen Straßenseite. Ich bin auf die andere Straßenseite gewechselt, habe mich da weiterentwickelt durch meinen eigenen Neugier und Hunger und habe da immer weitergemacht und eben auch die Natur und das Umfeld spielt bei mir auch eine Rolle in der Küche. Ob ich jetzt nachher, wenn ich es noch schaffe, schnell im Wald hupfe, ob ich ein paar Morcheln finde oder noch Bärlauch sammel oder egal was, das gehört so alles zusammen. Ich habe mich nicht weiterentwickelt durch viele Stationen im Kochen, sondern habe mich geprägt durch mein Umfeld hier und bin dadurch gewachsen. Und drum war es auch ganz klar, wenn ich was machen will, ist es hier im Prien oder ganz nah drumherum.
Ja, ich schaue natürlich ein bisschen eifersüchtig nach Prien unter diesen Gesichtspunkten. Also das heißt, dass du einen Schwerpunkt auf regionale Küche setzt.
Sagen wir, der Fokus ist regionale Küche. Ich will eine schnörkellose Küche machen mit guten Aromen, wo die den Gast nicht überfordert, sagen wir mal so. Und da soll schon das Augenmerk auf heimische Produkte sein. Ich werde nicht auf Olivenöl, Zitronen, Schokolade verzichten. Ich werde nicht so eine brutal regionale Küche haben. Ich werde auch mal eine Auster mit da haben, aber die wird halt dann wahrscheinlich mit einem Stangensellerie von meinem Gärtner hier ums Eck sein. Also weltoffene Aromen mit Fokus Regionalität und auch naturbezogene Sachen, ob es selbst fermentierte, gesammelte Sachen sind aus der Gegend hier durch Erzeugern. Das ist schon mein Fokus, aber ich will mich nicht komplett einschränken, aber es ist schon mein Leitfaden.
Ja, weil du das vorhin ja auch erwähnt hast, weil du als Koch eine gewisse Verantwortung empfindest.
Ja.
Dem Produkt gegenüber. Es gibt in der ARD-Mediathek eine Serie über junge Köche. Und da gibt es den Robert Rädel aus, du hast es vorhin gesagt, aus
Heidelberg.
Dankeschön, aus Heidelberg im Restaurant oben. Und der sagt sinngemäß, Regionalität ist das, was Köche unterscheidet. Also einen Lachs kann letztendlich jeder zubereiten. Also er meint, es bringe nichts, eben nach Heidelberg zu fahren und einen konfierten Lachs zu bestellen. Ist also die Regionalität die Möglichkeit, eher seinen Signature-Dish zu kreieren?
Ja, absolut. Weil man hat einfach die Produkte um sein Umfeld, was bei mir auch immer der stärkste Motor ist. Ich bin schwierig, mir Rezepte im Kopf vorzustellen oder irgendwas. Ich schaue ein Produkt an und dann passiert was. Und das ist ja im Regionalen das Schöne. Ich gehe zu meinem Gärtner und schaue durch den Garten und sage, oh, da, das mache ich aus dem, das mache ich aus dem. Das könnte ich mal ausprobieren. Und vielleicht hat man gerade was im Mund und probiert das nächste und hat schon wieder einen ganz neuen Geschmack. Und das ist auch diese Regionalität, die mich weiterbringt, so in dem Punkt. Wenn ich spazieren gehe, ich habe immer irgendwas im Mund, ob es ein Blatt ist, ob es ein Kräuterchen, ob es irgendwas ist. Und das ist auch so mein Motor und eben auch die Regionalität, die ganz klar seine Küche dann zeichnet auch. Ja.
Und die dich hier in Prien natürlich ganz klar abgrenzt von einem Koch in Schleswig-Holstein.
Ja, ja. Und wir haben ja hier eine tolle Region, muss man sagen. Ich habe See, ich habe Berge, ich habe Wälder, ich habe alles da, was ich brauche eigentlich.
Ja, wie weit geht für dich Regionalität?
Puh, es kommt immer drauf an. Für mich ist jetzt Salzburg oder Österreich gehört auch noch zu regional, wie da wir so nahe liegen. Aber ja, so stark möchte ich mich nicht festlegen. Ich suche meine festen Erzeuger raus aus meiner Region, ob es jetzt die Gärtnerei in Jolling ist gleich oder ob es der Kimse Fischer Lex ist oder alles, was hier greifbar nah ist. Aber wenn es mal einen Ticken weiter ist und vertretbar ist, dann ist das auch in Ordnung. Wie ich vorhin gesagt habe, eine Auster mag ich auch mal und dann kommt sie halt von der Nordseeküste oder so. Geht auch mal. Man muss vielleicht, wenn man sowas anschaut, dann wieder die Saison betrachten. Und dann ist auch wieder alles vielleicht ein bisschen erträglicher oder tragbarer, sagen wir mal so.
Vorhin hast du ja auch die Lust zu entwickeln und Neues zu entdecken angesprochen. Wie entwickelst du denn dann ein Gericht? Also du hast ja gesagt, du hast irgendwas im Mund. Nehmen wir mal an, du machst jetzt einen Spaziergang und findest eine Morchel. Mhm. Wie geht's dann weiter?
Ja, bei der Morchel beispielsweise muss man schon durch ein großes Meer, durch Bärlauch oder was weiß ich, durchgehen. Dann ist man schon visuell angereizt. Was wächst bei dem Produkt in der Gegend, ist schon mal so ein Punkt, ja. Und ja, das entwickelt sich. Und dann die besten Gerichte passieren dann eher ja so ein bisschen spontan auch oder aus Zufall oder aus der, manchmal auch aus der Not raus, ja, da ich ja so ein Koch bin, der in den letzten Jahren seine Karte sehr oft gewechselt hat. Und wenn man am Abend dann so durchs Kühlhaus schaut und sagt, oh, dieses Produkt habe ich noch, das will ich, aber was mache ich jetzt dazu? Und dann passiert das Gericht so aus dem Schnellen auch raus und dann wächst es. Und dann wächst das Gericht, ja. Aber dass ich jetzt mich zu Hause hinhock mit einem Stift und einem Blatt und sag, ich will genau das haben und das dazu und das dazu und das dazu, das bin ich nicht, weil, mei, wenn das Produkt gerade nicht toll ist und ich es mir eingebildet habe, dann ist es, dann will ich es ja auch nicht haben. Und drum bin ich da immer ein bisschen offener.
Ja, und trotzdem muss man ja eine gewisse, ich hab's, was ich auch zu Abi gesagt habe, so eine gewisse Geschmackserinnerung haben. Also, dass man, also wenn man so aus der Hüfte schießt, dann muss ich ja eine ziemlich klare Idee davon haben, was mit welchem Produkt auch zusammenpasst.
Ja, das ist, entwickelt sich über die Jahre, ja, wo man sich auch im Kopf Kombinationen vorstellen kann. Oder durch Abweichungen, durch bekannte Aromen, die man schon kennt. Es kommt auch mal vor, dass was nicht schmeckt. Natürlich, aber es kriegt dann nicht der Gast. Es wird dann probiert und sagt, ja, das muss ich nochmal überarbeiten, das muss ich überwerfen, das passt so nicht. Aber man lernt da schon so draus. Und auch, was braucht man? Säure, Süße, Salzigkeit, alles so. Das ein bisschen was. Ja, das ist schon auch das Wissen, was man aus Koch dann einfach hat, was man so ein bisschen braucht, was einen am Gaumen kitzelt. Ja.
Wo wir wieder bei der Ausbildung wären wahrscheinlich.
Ganz genau.
Ja. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich die Situation, hoffentlich selten, dass man etwas zubereitet, hinter dem man natürlich steht, und da, wo der Gast sagt, mir hat das nicht geschmeckt. Nur weil du es gerade gesagt hast, gibt es das auch andersrum, wo es ein Essen gibt, mit dem du geschmacklich nicht so viel anfangen kannst, aber wo deine Testesser sagen, boah, ey, das ist ja super.
Puh, ich habe, um ehrlich zu sein, gönne ich mir das, den Luxus, dass ich nur das koche, was mir auch schmeckt. Nee, ist so. Und die besten Gerichte, die mir am besten schmecken, kommen am besten an. Das ist schön, das bestätigt einen, aber es ist halt auch das Herzblut wahrscheinlich, was dann drin hängt und den Gast noch mal mehr überzeugt.
Du brauchst jetzt ja für dein neues Restaurant eine gewisse Anzahl von Gängen oder Gerichten. Mit wie vielen Gerichten muss man in so eine Neueröffnung starten?
Ich möchte gerne auf mein Menü um die 5 Gänge anbieten. Davor ein bisschen mit Amish Girl und ein paar kleine Snacks oder so. Aber ich muss mich jetzt auch ein bisschen selbst zügeln. Ich habe gerade, da alles sich ein bisschen länger dauert mit Lieferzeiten und Umbau und ein bisschen länger wie geplant, habe ich auch viel Zeit nachzudenken und viel Zeit zu wünschen, träumen, was kann man alles machen. Ich muss ein bisschen auf die Füße treten, dass ich nicht zu viel will, wie erstmal möglich ist. Ja. Und drum bin ich auf meine 5 Gänge, was hier an dem Bar-Konzept glaube ich am besten ist. Ich will jetzt nicht, dass man an der Bar zwingend 12 Gänge essen muss. Man kann aufstocken, wenn man möchte, aber dass das überschaubar ist. Und natürlich, dass man auch die Gänge einzeln raus essen kann. Aber ich sammle jetzt nicht Rezepte. Ich sitze jetzt nicht zu Hause und sage, diese Rezepte werde ich in diesem Zeitraum kochen, sondern das gibt mir wieder die Saison, die Spontanität und das Produkt vor.
Also ist es nicht so, das wäre jetzt meine Überlegung, dass ich natürlich jetzt sage, ich muss jetzt erstmal ein Pool von Gerichten entwickeln, um dann zu gucken, welche zusammenpassen.
Gibt's viele Kollegen, die es so machen, aber bin ich nicht.
Okay.
Das bin ich nicht. Ich habe Aromen, Geschmäcker, die sich bei mir wiederholen, auf die ich aufbaue.
Das wäre.
Und ja, es kommen gern auch wieder asiatische Aromen, kommen immer wieder durch, die ich mit heimischen Produkten gerne kombiniere auch, ja. Was aber nicht mein Fokus ist. Ich will mich nicht einschränken. Ich will nicht sagen, ich koche jetzt immer regional asiatisch. Das bin ich nicht. Ich will aber, ich habe auch mal, jetzt war ich gerade eine Woche in Italien, jetzt bin ich total mediterran im Kopf, ja. Und so will ich mich auch nicht eingrenzen. Und so bin ich, ja, das, ein spontaner Koch in dem Punkt auch.
Und wie oft wechselst du dann die Gerichte oder wechselst du gleich die ganze Karte?
Ja, das wird sich entwickeln. Da ich jetzt von ganz andere Öffnungszeiten hatte, wie ich jetzt haben werde und eher auf den Abendservice eingehen möchte, aufs Menü auch, werden die Gerichte schon ein bisschen bleiben, aber ich will immer wieder Dinge aus dem Menü abwechseln, rausnehmen, Gerichte mit ansagen, wenn es jetzt gerade Morchelzeit gibt. Weiß ich nicht, ob ich die auf die Karte setze, weil finde ich morgen welche, finde ich morgen keine. Mhm. Habe ich sie auf dem Menü, dann bin ich schon wieder so angefixt, dass ich es haben muss. Und so kann ich es einem Gast empfehlen. Mag der Gast gern, ist für mich gut zum Arbeiten. Und ja, so wird sich das alles ein bisschen rausentwickeln, ja. Aber zu lang möchte ich die. Ich will nicht Frühjahr, Sommer, Herbst und Winterkarte haben, wie schon deutlich öfter wechseln, weil wenn man Stammgäste haben möchte, muss man sein Menü öfter wechseln. Ja.
Aber die kommen ja vielleicht auch, weil es genau da dieses eine Gericht gibt.
Das ist auch möglich, aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin beim Schnitzel waren. Wenn ich zu lange ein Gericht koche, habe ich keine Leidenschaft mehr, dann verliere ich das Feuer. Das kommt vielleicht dann wieder auf die Karte, dann brauche ich eine Pause. Aber dass ich einen Signature-Dish habe, was immer drauf ist, vielleicht kommt es noch, aber ich hab noch keins und kann es mir derzeit auch noch gar nicht vorstellen, nee.
Zum Eröffnen eines Restaurants gehört ja mehr als gut kochen zu können. Was bedeutet es, im Frühjahr 2022 ein Restaurant zu eröffnen?
Ja, ist schon eine mutige Zeit, absolut, ja. Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich und positiv gestimmt. Erstens, weil ich schon viele Jahre in dem Restaurant war und es funktioniert hat. Hoffentlich meine Gäste wiederkommen, die mich schon kennen, die schon viele Jahre bei mir gegessen haben, dass es nicht eine voll Neueröffnung ist, ja. Dass es ja irgendwo eine Übernahme mit einem Generationswechsel. Mein alter Chef und ich, wir sind mehr wie Chef und Angestellter oder Lehrling, wie ich damals war. Wir haben eine gute Bindung und ein super Verhältnis und das merken, wissen auch die Gäste und drum wird es auch so ein bisschen eine Übernahme weiter sein. Aber ja, trotzdem wird es eine sportliche Aufgabe, aber ich bin sehr positiv. Ich brenne für die Sache und wenn man für was brennt, dann springt der Funke schon über, denke ich.
Hat sich, also auch wenn man schon so einen Stamm an Gästen hat, ich sage jetzt nicht Stammgäste, aber so ein Pool, von dem man weiß, die werden schon kommen, aber hat sich das die Haltung der Gäste verändert in den letzten Jahren zum Koch, aber auch zu dem, was es dann am Ende auf dem Teller gibt. Sind die anspruchsvoller geworden oder eben gar nicht?
Ja, da ich jetzt in der Sterne-Gastronomie gelernt habe, ist der Gast schon immer anspruchsvoll, ja. Aber ja, natürlich haben die Gäste Ansprüche, aber ich habe auch diesen Anspruch, immer die beste Qualität und die gleichbleibende Qualität. Und das ist für einen Gast und für mich das Wichtigste. Und ich hatte immer das Glück, dass ich ja viel machen konnte. Ja. Ich hatte immer die Diskussion auch mit meinem alten Chef. Früher war es einfach, wenn es einen Rehrücken gab, war das Baden-Baden. Das war mit Birne und Preiselbeer. Und ich habe jetzt einen Rehrücken drauf und mache dazu ein Kimchi oder mache irgendwas. Und das ist ja diese Freiheit und das ist auch Schöne, dass die Gäste neugieriger sind auf solche Sachen oder dieses weltoffene oder mal neue Geschmäcker. Und trotzdem erwartet man schon ab einer gewissen Preisklasse die beste Qualität, dass es passt, auch dass es visuell passt. Und ja, die Ansprüche sind schon da, ja. Aber die hat man genauso an sich selbst auch,
okay.
Gott sei Dank.
Ja. Du bist in der Jury gewesen, um Kochbücher also einzuordnen. Mhm. Wie kommt man dazu, über Kochbücher ein Urteil zu fällen?
Wie man dazu kommt? Ja, das war eine breit gefächerte Jury zwischen Profis, Journalisten, Kochbuchautoren und ja, eben auch Köche. Ich wurde angefragt, ob ich das gern machen möchte. Das sind auch die Vorteile von Social Media. Man ist einfach vernetzt ein bisschen, ja. Man sieht auch Leute, die man vielleicht noch nicht persönlich kennt, aber wie wir uns auch so kennengelernt haben, ja. Und dadurch kam das dazu. Dann wurden mir Rubriken zugeteilt, die ich gern mache, wo ich ja auch eine Ahnung davon habe und was dazu schreiben kann. Und es ist ja immer immer schön, wenn man breites oder eine breite Jury hat von den normalen Lesern, der sich das Rezept durchliest, vielleicht nachkochen will bis zum Profi, der das ein bisschen akribisch genauer anschaut oder vielleicht auch nur aus Inspiration und gar nicht zum Nachkochen. Und drum hat sich die Jury so entwickelt, dass man einfach breit gefächert ist, dass da jeder mal drüber schaut über das Buch sozusagen. Ja.
Und wie fühlt sich das dann an, wenn man über Bücher von Kolleginnen oder Kollegen auch ein Urteil fällt?
Ja, man muss da ehrlich sein einfach, ja. Man muss da ehrlich zu sich sein, ehrlich zu dem Kollegen sein und auch einfach ein bisschen beachten, wen soll das Buch ansprechen? Wenn ich jetzt ein Kochbuch bewerte, was die Hausfrau anspricht, darf ich das nicht mit meinem Profi-Kochwissen beurteilen eigentlich, weil das passt dann einfach nicht zusammen natürlich. Aber ja, fühlt sich einerseits gut an, andererseits ist es auch nicht so leicht. Ja, man muss schon so die Waage da halten, was dann das Richtige ist dafür.
Was für ein Verhältnis hat man als Profikoch eigentlich zu Kochbüchern?
Ja, ich bin Kochbuch-Fan. Ich kaufe mir viele Kochbücher, ich sammle Kochbücher, ich habe alte Kochbücher, neue. Man kauft sich natürlich auch viele Profi- oder Kochbücher von Kollegen, wo man, ja, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, dann kommen Geräte wie der PacoJet vor oder andere Profi-Geräte, wo man schon fast Profi sein muss oder ein sehr ambitionierter Hobbykoch, um mit den Rezepten klarzukommen, ja. Aber mir geht's eher ja ums Kochbuch an sich, gar nicht um die Rezepte. Ich blätter die gern durch. Man schnappt mal Einzelheiten auf und irgendwo tauchen sie dann wieder auf, ob es eine Technik ist oder auch nur eine Kombination. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Rezept aus dem Kochbuch direkt nachgekocht. Aber ich liebe trotzdem Kochbücher und in der Wohnung überall ist irgendwo ein kleines Häufchen mit Kochbüchern. Wenn ich mich sitze, blätter ich da wieder oder wieder hier. Also ich bin ein großer Kochbuch-Fan, absolut, ja.
Wann bringst du eins raus?
Gute Frage. weiß ich noch nicht. Es ist schon auch ein schwieriger Markt, inzwischen sehr überfluteter Markt. Und ja, welche Kochbücher mich reizen, sind ja wahrscheinlich eher die Kochbücher, wo man, ja, die macht man für sich, wo man wahrscheinlich nicht mal was verdient, sondern wo man eher sagt, die macht man, weil man sein Werk zeigen möchte, ja. Weil es einfach was Aufwendiges ist. Ein Kochbuch über die ganze Saison aus meiner Region, da braucht man schon mal ein ganzes Jahr, nur um die Fotos zu sammeln. Und ob sich das am Schluss dann noch rechnet, aber vielleicht fange ich an zu sammeln mit dem Ganzen schon bald.
Das andere, was du auch noch machst, ist, du hast eine Liebe zum Sauerteig. Also backst Brote. Mhm. Wo nimmt man die Zeit her, neben dem Kochen sich auch noch um das Brotbacken zu kümmern, was ja durchaus auch zeitintensiv ist?
Absolut, ja. Aber das Gute ist, der Sauerteig ist ja ein Leben, er lebt ja und ich muss ihn ja nicht durchgehend streicheln. Der macht ja auch viel von allein, wenn man ihn beachtet, was er gerne hat, was er braucht und wie er sich wohlfühlt, dann muss ich ja nicht ständig daneben stehen. Und trotzdem.
Aber das Brot musst du trotzdem backen.
Das Brot muss ich backen und es ist auch aufwendig und es braucht auch viel Zeit. Und mit der Hefe geht's deutlich leichter wie mit dem Sauerteig, aber der Geschmack überzeugt und das Handhaben, wenn man das erste Mal verstanden hat, wie man ein Weizen-Sauerteigbrot macht, warum man das Mehl von Anfang an reingibt und nicht, wenn der Teig zu flüssig ist, Mehl nachgibt, wie der sich entwickelt durch. Ich habe meine ersten Brote nur mit Hand geknetet, dass man mal das Gefühl kriegt, wann bindet das Gluten, wann fängt es an, Stabilität zu bekommen, wann vernetzt sich das Ganze. Und ja, es ist schon ein tolles Handwerk. Der Teig gibt einem schon auch ein schönes Gefühl zurück, dass man ein bisschen so eine Sauerteigsucht schon auch bekommt, ja.
Wo kommt die her?
Ja, das war der nächste Schritt. Sauerteig war in der Reihe. Ich habe von der Lehre auf jede Station gemacht. Ich hatte das Glück, von A bis Z alles mitzubekommen. Mein Lehrherr war auch gelernter Konditor. Dahin kam ich schon, dass ich die Süßspeisen gern mache. Dann kam Fisch, Fleisch, alles dazu. Und irgendwann, nächster Schritt war dann der Sauerteig. Einfach die ewige Neugier, die da ist, ja, was Neues zu machen. Ja.
Und das machst du dann auch hier im Rahmen?
Das mache ich hier, das mache ich privat, das mache ich, wo es gerade geht. Ich war letztens mit meiner Familie spazieren und hatte den Brotteig in seiner Fermentationsphase dabei, weil ich ihn noch zweimal falten musste. Und dann war der halt unterm Arm dabei und hat ein sonniges Plätzchen, wo er sich wohlgefühlt hat und wurde auch ein schönes Brot draus, ja. Also das Sauerteig macht dann schon ein bisschen verrückt auch, ja.
Also welche Tipps würdest du oder gibst du interessierten Brotbäckern, die bei denen, wie bei mir, das Sauerteigbrot eigentlich immer gleich schmeckt?
Ja, der wichtigste Schritt war bei mir zu verstehen, was macht der Sauerteig, was braucht er, wie entwickelt er sich. Und dann muss man so im Kopf so seine Hydrations- oder seine wie viel Flüssigkeit braucht man, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen und dass man dann mal selbstsicher wird in dem Ganzen. Nicht mehr nur sagt, ich brauche dieses Rezept und ich brauche dies, sondern dass man mal anfängt zu arbeiten, frei zu arbeiten.
Aber wie kann ich mich dem nähern? Also ich für einen Sauerteig habe ich gelernt, baller ich Roggen, Vollkorn und Wasser zu gleichen Teil zusammen und warte. Und dann nach 24 Stunden mache ich das wieder. Mhm.
Das ist so, um seinen Sauerteig aufzubauen. Und wenn man den hat, dann füttert man ihn ja immer nur.
Genau.
Dann hat man den Kühlschrank, sein sogenanntes Anstellgut, genau.
Also wie kann ich mich mit dem in dieser Phase auseinandersetzen?
Ja, man muss sich da an ein paar Grundrezepten vielleicht erstmal halten. Dass man, ja, die Konsistenz, was man muss aus dem Teig dann irgendwann lesen und nicht mehr aus dem Rezept, das ist das Wichtige. Der Teig muss dir sagen, was los ist. Inzwischen sind wir Köche und Bäcker und alle so wahnsinnig verkopft und stehen da mit unserem Thermometer, haben wir 27 Grad, die perfekte Fermentation, wir bauen uns Fermentationskammern und alles. Mache ich auch, habe ich auch. Hier hinten pluppert auch die Sojasauce, die gerade fermentiert und alles, aber man muss sich auch manchmal wieder ein bisschen befreien. Die besten Brote, die es früher auf der Alm gab, waren auch alles Gefühlssache. Das ist das Gefühl. Und sobald man ein Gefühl bekommt, erzielt man die besten Ergebnisse. Aber da muss man sich erstmal hinarbeiten und darf nicht aufgeben. Wenn das Brot auch mal nicht funktioniert, muss man weitermachen. Und dann kriegt man da schon eine gewisse Sicherheit und ein gutes Ergebnis irgendwann.
Ich werde es ausprobieren. Ich melde mich.
Ja.
du hast es im Vorgespräch gesagt, dass ihr unter den Köchen, die hier im Chiemgau die neue Generation letztendlich repräsentieren, dass ihr gut vernetzt seid. Worin besteht der Vorteil, außer dass man sich gegenseitig das Leid klagen kann beim Stammtisch?
Ja, das Schöne ist ja eher, zusammen Spaß zu haben und nicht das Leid zu klagen. Ob man Kochveranstaltungen zusammen macht, wie wir haben so ein kleines Netzwerk, die Chiemgau Connections vom Flo Lerche von der Alpenrose oder der Achim Hack von Gut Steinbach, wo auch Andi Schweiger und ein paar Köche hier aus der Gegend, wo man ab und zu zusammen kocht und was zusammen macht. Und ja, das ist ein Netzwerk, wo jeder Freude hat am Kochen und jeder Spaß hat und dann eine Veranstaltung mit mehreren Köchen, die gleich denken, ist ja doch ein gleicher Schlag, die Köche auch. Und dann versteht man sich und hat Spaß und Freude und macht einfach Spaß.
Aber zeigt man sich dann auch so gegenseitig Zubereitungsmethoden?
Man hilft sich gegenseitig. Wenn ich jetzt irgendwo nicht weiter weiß, weiß ich irgendeinen Kollegen, den ich fragen kann, der mir weiterhilft. Und genauso ist es auch andersrum. Und ich gebe auch jedes Rezept her, wenn mich jemand fragt, eigentlich. Nee, weil egal, was man nachkocht, es wird anders. Es wird nie gleich bleiben. Und drum unterstützt man sich, hilft man sich. Einen anderen Kollegen in Prien habe ich gerade angerufen, ob er mir Gläserlei. Der nächste fragt, ihr habt eine große Veranstaltung, kann ich helfen oder irgendwas. Das sind ja das Netzwerk, was funktioniert und Spaß macht und auch die Gäste spüren dann, ja. Weil man teilt sich doch hier in so einem kleinen Chiemgau, seine Gäste teilt man sich ja auch. Ein genussorientierter Gast probiert ja alles aus, was es Gutes gibt in der Gegend. Und dann finde ich es auch schön, wenn man zusammenhält und zusammen Spaß hat, die Region stärkt, pusht, weiterbringt und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und sagt, nein, das mache ich so, das ist mein Gast und das... Nee, das ist schön, dass sich das ein bisschen entwickelt und sich hier im Chiemgau was tut. Ja.
Und wohin geht Dominik Wachter essen im Chiemgau?
Gute Frage. Überall, wo es gut ist, wo ich Freude habe. Ich habe aber kein Stammlokal, muss ich sagen. Ich koche nach wie vor auch sehr viel zu Hause. Ja.
Aber gibt es diesen Impuls jetzt von dir oder auch von Familienmitgliedern, oh, ey, lass uns mal wieder essen gehen? Oder sagst du dann, nee, ich koche schon?
Nee, den Impuls gibt's auch, aber das entscheiden wir spontan hier. Natürlich gerne zu Kollegen in der Umgebung. Ich war noch nicht beim Edip Siegel in der Essenz, muss ich unbedingt noch hin, wollte ich schon lange zum Essen. Auch zum Michi Leitenberg wollte ich schon Ewigkeiten. Wir schaffen es immer nur, uns so zu treffen, aber zum Essen war ich schon viel zu lang nicht mehr. Oder auch ins Gartenhotel Reinhard, unten beim Christian Amtmann. Das sind, ja, man geht schon gern auch zu Kollegen essen, ja. Aber ich vermisse auch so ein bisschen das Stammrestaurant hier in Prien, wo man gern hingeht.
Das machst du jetzt ja auf.
Ja, absolut. Und würde mich freuen, wenn das funktioniert, wenn das klappt, wenn das mein Plan aufgeht, ja, über den ich brenne und mich freue dafür. Ja.
Wie steht der Nachwuchs zum Fine Dining des Vaters?
Ja, die ist kein guter Esser, kein großer Esser und nee, noch nicht so. Sie hat Züge, aber ist noch nicht angekommen. Nee, sie wird 6 Jahre und hat noch ein bisschen Zeit und muss jetzt auch noch nicht.
Würdest du dir wünschen, dass dieser Beruf des Kochens in der Familie weitergegeben wird?
Mir wurde immer abgeraten. Mach was anderes, mach was Gescheites, wie man gern sagt. Bessere Arbeitszeiten, weniger Stress. Ich habe mich dann irgendwann auf mein Bauchgefühl, auf meine Leidenschaft gehört. Dann war klar, wenn gehe ich zu den Besten hier und mach das. Und ich bereue es keine Sekunde, ich liebe den Beruf und wenn meine Tochter das gern machen möchte, dann bringe ich ihr alles bei, was ich kann und noch mehr. Und wenn sie es nicht will, soll sie was anderes machen. Da bin ich ganz frei. Absolut.
Dann bedanke ich mich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Dominik.
Dankeschön, vielen Dank.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 59 mit Dominik Wachter. Aufgenommen am 5.5.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.